Radio 3. Das Gespräch.
Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Katrin Heise und ich freue mich, dass ich Ihnen heute Mohamed Chaban vorstellen kann. Der 35-Jährige ist Schwimmtrainer beim Berliner Schwimmverband und bringt Jung und Alt Schwimmen bei. Menschen, die Angst vorm Wasser haben, diese Angst zu nehmen, das ist für ihn eher, würde ich sagen, fast eine Mission als ein Job. Als er nämlich auf seiner Flucht nach Deutschland im Schlauchboot der Einzige war, der schwimmen konnte, da hat er sich geschworen, ich bringe den Menschen das Schwimmen bei.
Für Schwimmen muss man Angst haben, damit man lernt, wie man atmen kann, wie man sich bewegen im Wasser. Und die Kinder, die, wenn sie sich freuen, wenn sie springen oder tauchen, keine Angst mehr haben, das ändert viel in ihrem Leben.
Sein Durchhaltevermögen auf diesem Weg zum Schwimmtrainer hat mich sehr beeindruckt. Und weil diese Zielstrebigkeit vor allem mit Spaß und mit Zuversicht gemischt ist, möchte ich auch gerne damit anfangen, unser Gespräch anfangen. Schön, dass Sie hier im Studio sind, Herr Chaban. Schönen guten Tag.
Dankeschön, guten Tag.
Wenn Kinder Angst vorm Wasser haben in ihren Kursen, was machen Sie dann? Wie können Sie den Kindern diese Angst nehmen?
Erstmal muss ich fragen, also mental arbeiten, ob sie schlechte Erfahrungen haben oder Mama oder Papa oder Freunde haben Geschichten erzählt oder einfach sie mögen Wasser nicht. Wir arbeiten immer langsam, kein Druck, und frage ich, ob sie Spaß haben. Soweit, dass sie keinen Spaß haben, wir hören auf, wir machen einen Schritt zurück.
Das finde ich ganz interessant, dass Sie sagen, Sie fragen erstmal, warum hast du eigentlich Angst? Weil ich kann mich an eigenen Schwimmunterricht noch erinnern, da hieß es, nun spring mal rein, du brauchst keine Angst haben. Einfach dieser Satz, du brauchst keine Angst zu haben. Aber Sie haben ja Angst, ne?
Genau.
Die ist da. Also muss man auch fragen, warum.
Richtig. Also ich sage immer die Kinder, wir müssen Angst haben. Ohne Angst können wir uns nicht entwickeln, können wir nicht weiterleben, können wir nicht ein sicheres Leben bleiben. Deswegen, wir müssen Angst haben. Aber wie viel? Für Schwimmen muss man Angst haben, damit man lernt, wie man atmen kann, wie man sich bewegen im Wasser. Die Kinder, wenn sie sich freuen, wenn sie springen oder tauchen, keine Angst mehr haben, das ändert viel in ihrem Leben. Sie werden selbstbewusst sein, mehr stark, sie mögen danach schwimmen, sie kommen zu uns heute Spielstunde oder was trainieren heute. Manchmal mache ich so, spiele ich, also jede Gruppe habe ich 8 Kinder in meiner Gruppe und wir machen so, jede Woche darf einer oder eine Trainerin oder ein Trainer sein.
Dann wechseln sie die Rollen.
Genau. Und sie geben mir die Übungen und da können wir entscheiden, ob welche Übung machen wir zuerst und welche die zweite und dritte.
Wunderbar.
Aber viele schreiben immer nur Spielstunde.
Spielstunde. Klappt dieses Angstnehmen eigentlich auch bei Erwachsenen, wenn die Panik haben?
Mit Erwachsenen ist es ein bisschen schwieriger als mit den Kindern. Weil die Erwachsenen, sie denken mehr, sie überlegen sich mehr. Und viele, die 90% schlechte Erfahrung haben. Durch Meer oder wie ich zum Beispiel, sie könnten nicht schwimmen vorher und sie mussten nach Deutschland flüchten über dem Meer. Arbeite ich auch wie ich mit den Kindern arbeite.
Dass sie sich also die Geschichten erzählen lassen.
Ja, also genau. Und frage ich, warum und wie kann ich meine Angst wegziehen? Also ich lasse sie alleine entscheiden, aber mit den Kindern muss man ab und zu die Entscheidung geben. Aber mit Erwachsenen, sie entscheiden, wann sie springen oder wann sie tauchen.
Wer hat Ihnen Schwimmen beigebracht? Wie alt waren Sie da?
Ich war 5 Jahre. Und das war mein Onkel, der hat mich in Tiefwasser geschmissen einfach.
Nicht sehr pädagogisch.
Und da kam eine fremde Person, der hat mich gerettet, also rausgezogen. Und dann mein Onkel hat ihm gesagt, nee, lass ihn, er muss schwimmen lernen. Also das war richtig falsch. Und dann hat er nochmal wieder gemacht. Und während ich kämpfe, dass ich oben bleibe, hat mir gesagt, wenn du deine Panik rausziehst und noch langsam denkst, du kannst, wie du weißt oder du lernst, wie du dich bewegen kannst. Das war gefährlich. Ja. Also natürlich, er hat mich beobachtet, der lässt mich nicht ertrinken, aber ja. Und danach habe ich gelernt, wie ich mich verhalte ins Wasser, damit ich nicht ertrinke.
5 Jahre alt, also auf diese wirklich harte Tour. Wir haben ja eben davon gesprochen, wie Sie Menschen versuchen, die Angst vorm Wasser zu nehmen. Und die Situation im Schwimmbecken, die kann man sich dann ja auch irgendwie vorstellen. Aber was ich mir so gar nicht vorstellen kann, das ist die Panik, die Angst, die Sie beobachtet haben, als Sie eben 2016 auf Ihrer Flucht, Sie haben es eben schon angedeutet, in einem Schlauchboot gesessen haben auf Mittelmeer und eben die Menschen, die nicht schwimmen konnten, um sich rum hatten und die Angst gespürt haben. Wie viele Menschen waren Sie auf dem Boot?
Also wir waren ungefähr 12 Personen, unterschiedlichen Alten. Also Alter gab es davon, bester Freund von mir, der kann nicht schwimmen. Mein Cousin kann ein bisschen schwimmen. Und genau, dem Boot war geeignet nur für 4 oder 5 Personen. Wir waren drauf 12 ungefähr. Oder
wie lange mussten Sie da drauf sein?
4 Stunden. Genau, aber als wir da waren, jede Minute war 4 Stunden. Also hat man richtig mit der Zeit so gemerkt, wie lang ist. Die Blicke von den Leuten, die da waren ins Boot, vergesse ich nie, wer der Vater ist, der Angst hat und der guckt seinen Kindern, dass er hilflos ist.
Er hätte sie nicht retten können, ne?
Ja, weil er braucht jemanden für ihn, dass er ihn rettet. Ich habe auch die Mutter gesehen, wie sie weint für ihre Kinder und alle. Also war richtig Situation, die vergesse ich nie.
Von wo nach wo waren Sie unterwegs?
Von Bodrum, also Türkei, nach Griechenland. In einer Insel, wir sind gelandet. Kos heißt die Insel.
Da kann man dann auch, Land sieht man nicht. Man sieht nur Wasser rundherum, oder?
Genau, also da haben wir eine Richtung. Gab es da hier Flughafen und da haben ein Licht geguckt und wir sind
auf das Licht
dieser Richtung, genau.
Sie waren sich selbst überlassen, da war keiner, der Sie gefahren hat, Sie mussten selber paddeln oder was?
Genau, also unser Motor nach 3 Stunden, genau, also aber aus Batterie, also kein
nicht Diesel nicht Benzin.
Oder Benzin. Nach 3 Stunden, da hat nicht mehr funktioniert, ist auf einmal kaputt geworden, da mussten wir paddeln, 2, 3 paddeln ein bisschen und dann machen Pause, dann kommen den anderen. Aber am Ende haben wir geschafft. Aber das gab auch Situationen, wo die Leute, die zurück wollen, wo die Leute immer so laut geschrien, zusammen gab es Streit. Da muss einer dahin entscheidet oder zeigt, dass er
weiß, was er tut. Ne?
Genau. Da haben wir gesagt, ich und mein Cousin, bitte, wir sind ja hier Rettungsschwimmer. Also ich war nicht, aber ich weiß, dass ich gut schwimmen kann. Alles gut, es passiert nichts. Wir machen jetzt weiter. Aber ich muss an sie anlogen, weil wir haben andere Lösung nicht. Und mit Panik können wir nicht als Team oder zusammenarbeiten.
Ja. Also aber danach, eine Lüge.
Genau, hat es gut funktioniert. Bisschen die Leute haben sich beruhigt und dann, ja.
Da waren Sie Mitte 20, ne? Als Sie haben gesagt, mit einem Freund und Ihrem Cousin zusammen auf der Flucht waren. 2015, 2016 war das, ne?
Genau, ja. Ende 15. Ja.
Sie wussten natürlich, dass da eine Strecke auf dem Wasser dazwischen liegt, oder? Dass davon, als Sie losgezogen sind, wussten Sie, Sie müssen übers Meer.
Genau, also Sie wissen es.
Wussten Sie, dass Ihr Freund nicht schwimmen kann?
Ja, ich kenne ihn seit langer Zeit, seit Kindheit. Ich habe mir überlegt, warum habe ich ihm ein Schwimmbein nicht beigebracht, obwohl ich ihn lange Zeit kenne. Viele Gedanken kommen und gehen. Der hat ganze Zeit auch an mich festgehalten, sich festgehalten. Schwierige Situation ist richtig, aber Gott sei Dank, dass wir nach 4 Stunden geschafft haben.
War das der schlimmste Teil der Flucht?
Das war der erste Schritt.
Der erste Schritt.
Dass wir gedacht haben, als wir an die Insel angekommen sind oder gelandet, dass wir geschafft haben. Aber das war ein Schritt von 10 oder 15.
Wie lange waren Sie überhaupt unterwegs?
Ungefähr zwischen 25 Tagen, 29 Tagen.
Ah ja, okay. Sie sind in Aleppo losgegangen, ne?
Nee, in Aleppo. Dann letzte 2 Jahre, bevor dass ich nach Deutschland flüchte oder die Reise beginnt. Ich war in einer Stadt, in der Grenze zwischen Türkei, also Kamischli heißt die Stadt. Und da gab es eine Region, ich habe diese Frage bekommen, wenn du nicht mit uns mitkämpfst, du musst also die Stadt verlassen. Und da war die Entscheidung, dass ich woanders fahren muss oder flüchten kann.
Ja, also sie hätten sonst kämpfen müssen.
Genau. Und da weiß ich nicht, wer steht auf anderer Seite. Mein Cousin, Cousine, Freund von mir oder jemand, der mit dir nichts zu tun hat.
Also kämpfen kam nicht in Frage und dann blieb nur die Flucht.
Ja.
Also ich habe neulich ein Buch gelesen, da hat ein Reporter der Wochenzeitung Die Zeit, Wolfgang Bauer, sich mit Syrern tatsächlich über Ägypten mit ihnen die Flucht gewagt. Also so, er war undercover, aber er wollte das mal erleben. Also er wollte einfach mal wirklich sehen, was Geflüchtete durchgemacht haben. Und der berichtet sehr eindrucksvoll zum Teil über diese zermürbende Wartezeit, wo man tagelang in irgendeinem Zimmer sitzt mit vielen Leuten und eigentlich gar nicht weiß, wie es weitergeht, weil die Schlepper sich untereinander nicht sicher sind oder sich bekämpfen oder so. Sowas haben sie aber nicht mitmachen müssen.
Doch. Wir sind zweimal hin, also ich war in der Türkei, da mussten wir in Istanbul fahren und dann nochmal der Schleuser hat geschrieben, da mussten wir in Izmir und dann in Bodrum, einer auch Grenze von nicht weit weg von Griechenland. Und da haben wir ungefähr 10 Stunden gewartet und dann wussten wir nicht, wann wir losfahren.
Geht's überhaupt weiter, oder?
Ja, haben uns angerufen, wir sind mit dem Auto gefahren, ungefähr 2-3 Stunden. Dann wir sind am Strand, wir haben ungefähr 5 Stunden gewartet und war auch andere Gruppen mit 12 oder 11 Personen. Erstmal, sie haben die Gruppe vor uns geschickt, sie haben dem Boot nach 100 Meter ausgeschaltet oder ist kaputt geworden, ich weiß nicht, die sind zurück. Sie haben ein bisschen repariert und dann sie haben uns geschickt mit diesem Boot.
Ah ja, oh je. Da war natürlich überhaupt kein Vertrauen. Ne? Ja,
genau, wollten wir nicht, aber wir mussten das machen mit Waffen. Sie haben uns gesagt, nee, entweder jetzt einsteigen oder gehst du nicht zurück. Also.
Dann ist damit die Flucht zu Ende.
Genau, wir sind eingestiegen oder ins Boot. Wir haben gebaddelt, erste 100 Meter, wir haben uns umgedreht, dann die Polizei ist angekommen und sie haben alle festgenommen. Und da haben wir Glück, dass wir mit diesem Boot, der kaputt ist, gefahren, weil wenn die Polizei uns festhalten, wir mussten 10 Tage warten im Knast und dann werden wir nach Syrien geschickt.
Ach so, und sie waren nun schon auf dem Wasser, die Leute am Strand sind festgenommen
worden. Genau, aber das war dunkel und Nacht, genau.
Also das habe ich mir schon so oft überlegt, also dass Flüchtende ja so gar keine Kontrolle mehr haben über ihre Situation. Ne? Sie begeben sich ja in fremde Hände. Sie sind auf Gedeih und Verderb, sie zahlen dafür, ob das Geld reicht, ob da was nachgefordert wird. Ist ja fast immer so, wenn ich das richtig so lese, die Berichte. So vollkommen ohne Kontrolle über sein Leben. Das ist schon eine furchtbare Erfahrung, richtig. Oder?
Deswegen viele sich wundern, warum Leute, die sowas erleben, es ist gefährlich, aber muss man sich auch vorstellen, wie es gefährlicher war, also in Syrien, was man gesehen hat, was man erleben hat. Ich habe viele Sachen erlebt, auch ich habe Leute gesehen, wie sie geschossen werden und ich habe Leute gesehen ohne Kopfhörer. Als ich in der Grenze zwischen Syrien und nach der Türkei, die türkische Armee haben mich geschossen, 3-mal aber nicht getroffen.
Mein Gast ist Mohamed Shaban. Berichtet eben jetzt gerade über seine Flucht 2016, aber es ist schon angedeutet, was sie verlassen haben. Ihre Heimat eben, Aleppo, haben sie verlassen. Und bevor wir jetzt ein bisschen darüber sprechen, wie es in Syrien war, wollen wir uns musikalisch so ein bisschen auf vielleicht Aleppo einstimmen. Sie haben sich Musik gewünscht. Was haben Sie da ausgesucht?
Also das war das Lied Arrozane, da der Sänger, der singt für Aleppo. Die Leute, diejenigen, die nach Aleppo fahren, nehmen bitte meine Liebe mit. Und es ist sehr bekannt in arabischen Ländern, das Lied. Und sehr hocharabisch. Wenn ich das Lied höre, das erinnere mich immer an mein Land, an meine Aleppo-Stadt. Genau.
Dann hören wir das jetzt hier im Radio 3 Gespräch im RBB. Ja, Applaus für den Musikwunsch hier im Radio 3 vom RBB. Ein Lied über Aleppo im Norden Syriens, der Heimatstadt unseres Gastes Mohamed Shaban. Wen haben wir eben gehört?
Sabah Fakhri.
Ein bekannter verstorbener Sänger in Syrien oder wo?
In Syrien, Aleppo-Stadt auch geboren und er ist in ganz arabischen Ländern bekannt.
Sie sind auch in Aleppo geboren?
Ja.
Wie viele Geschwister haben Sie? Ich möchte Ihre Familie ein bisschen kennenlernen.
Wir sind 4 Geschwister, 3 Brüder und eine Schwester.
Erzählen Sie mal von Ihrer Familie. Was war wichtig in Ihrer Familie oder für Ihre Familie? Was haben Ihre Eltern Ihnen beigebracht oder was war es für ein Familiengefühl?
Dass wir, wenn jemand mit uns was Schönes gemacht hat, dann müssen wir das zurückgeben. Dass wir auch zusammen für die Familie arbeiten, zusammen uns stark bleiben, auch mit den anderen, das auch.
Also man denkt an den anderen.
Genau. Nicht nur an sich, sondern für alle auch. Meine Mama ist die Einzige, die ist nicht in der Wohnung, oder nicht in Aleppo. Und deswegen, wir telefonieren uns jeden Tag.
Alle sind in Aleppo geblieben.
Ja.
Nur Sie mussten gehen. Sie haben mir erzählt, dass Sie eine sehr, sehr große Familie haben.
Ja, also mein Opa hat 16 Kinder, 4 Tanten und 12 Onkels. Und wir haben ungefähr in einer Straße gewohnt.
Sie haben in einer Straße gewohnt?
Also ungefähr, also mit Luftlinie 1 Kilometer und so. Genau.
Also war da nur Familie Schaban eigentlich in der
genau.
Straße?
Genau, und viele auch. Also kann das so vergleichen, vor 70 Jahren oder 60 Jahren in Syrien war wie in Deutschland vor 200 Jahren oder 100 Jahren. Das gab auch so große Familien, die alle zusammen gearbeitet. Und deswegen, das fehlt mir da in Deutschland ein bisschen.
Das kann ich mir vorstellen.
Wir haben immer zusammen, also wir haben auch Unternehmerfamilie.
Ihre Familie hat ein Unternehmen?
Genau, ein Import-Export-Textil. Wir haben von vielen Ländern, also wir kaufen Stoffen und wir verkaufen in arabische Länder und in Syrien.
Und da hat auch die ganze Familie zusammengearbeitet?
Genau, ja.
Wenn man so viele Cousinen und Cousins hat wie Sie, dann braucht man eigentlich keine Freunde außerhalb mehr zum Spielen,
oder? Keine Zeit dafür.
Ja,
genau. Natürlich haben wir Freunde, aber nicht viele. Und das fehlt mir hier. Also da gab es immer jemanden.
War eigentlich automatisch immer jemand da, ne?
Genau.
Und Sie sagen eben, der Zusammenhalt war ein ganz starker.
Genau. Ich finde, es ist auch nicht falsch oder richtig, aber da in Syrien funktioniert so. Und in Deutschland ist auch so.
Da muss ist auch so. Ich habe nämlich, wenn Sie das jetzt so erzählen, noch einen anderen Gedanken. Also auf der einen Seite, ja, dass der Zusammenhalt, man kennt sich, man kann sich aufeinander verlassen. Auf der anderen Seite fällt mir gleich ein, ja, aber natürlich auch Verpflichtung. Und habe ich denn immer Lust auf Familie? Die kann ja auch irgendwie nerven, wenn die immer da sind. Und Sie merken schon, das ist, glaube ich, so ein ziemlich typisch deutscher Gedanke dabei. Also, dass wir irgendwie so für so eine Gemeinschaft, das weiß ich nicht, wie Deutsche ticken da, glaube ich, was Gemeinschaft angeht. Also das ist vielen von uns, würde ich jetzt mal sagen, zu viel. So, weil wie Sie es schildern, also immer alle zusammen und alle Feste zusammen. Und da hat ja auch ständig wahrscheinlich jemand Geburtstag oder irgendwie ein Fest. Also man ist ja dauernd zusammen. Also das kann ich mir vorstellen, ist vielen zu viel. Wie erleben Sie das hier? Wie erleben Sie hier Familien?
Da habe ich erstmal gesucht, wo ich die beste Leute finde oder Leute für mich angenehm und ich für sie auch angenehm bin. Ich habe jetzt viele Freunde da hier kennengelernt durch Sport und Veranstaltungen mit Landessportbund Berlin, in meiner C-Lizenz als Schwimmtrainer. Wir waren 22 Personen, mindestens aus 10 Ländern, verschiedene Länder. Da haben wir immer noch Kontakt. Es ist seit 2 Jahren. Da gab es mit uns 4 Deutschen, also oder Leute, die hier geboren sind. Sie haben uns geholfen bei der Sprache und so. Wir haben uns auch draußen getroffen. Wir treffen uns auch ab und zu.
Also ist eine Gemeinschaft entstanden.
Genau.
Ja.
Und es ist mehr als Freundschaft. Wir sind auch,
Weil das finde ich interessant, also wie Sie da von außen auch vielleicht drauf gucken.
Also kann ich in einem Wort vielleicht Zusammenfassung machen zwischen Syrien und Deutschland? Also wenn man große Familie hat, also kein Datenschutz. Alle mitbekommen alles.
Und kein Datenschutz.
Vielleicht ist es auch einfacher Wort, kein Datenschutz.
Ja.
Also alle bekommen mit, was man macht und so. Aber es sind auch große Vorteile, wenn einer Wohnung kaufen möchte oder wenn einer Urlaub machen möchte oder irgendwas passiert. Oder
irgendjemand fällt immer was ein, ne?
Genau.
Da habe ich was gehört, da habe ich was gehört, da ist es schön, da hat jemand eine Wohnung. Ja, kann ich mir
vorstellen. Genau, und da alle machen mit, damit der Person...
Das ist ein Netzwerk.
Genau.
Ja, das ist das, was wir hier künstlich aufbauen müssen. Ne? Jeder muss sich irgendwie vernetzen. Sie schildern ihre Familie als ein Netzwerk, in das man hineingeboren wird. Aber dass es manchmal anstrengend ist mit einer großen Familie, das würden Sie auch sagen, oder nicht?
Ja. Also ich glaube, vorher habe ich nicht gemerkt, dass es anstrengend ist. Aber als ich hier nach Deutschland gekommen bin und gesehen habe, wie die Leute leben, also keine großen Familien und so, dann habe ich das Unterschied gefunden. Es ist da anstrengend. Also manchmal rufe ich meine Mama an, dass Cousin, Cousine, so 20 Personen da sind. Ich muss mit jeder telefonieren, ich muss lauter sein, sie müssen lauter sein. Es für mich nach 8 Jahren oder 9 Jahren, also
hier in Deutschland,
es ist für mich viel zu viel, diese 10 Minuten, was ich telefoniert habe. Also ja, genau, was ich Zeit mit denen verbracht habe.
Schön oder nicht schön, wollen wir mal gar nicht bewerten. Aber jedenfalls interessant, wenn Sie das so erzählen, wie Sie das an sich feststellen.
Genau, also kann man das vergleichen, aber kann man nicht sagen, ist schön oder nicht schön oder falsch oder richtig.
Ja, es ist, wie es ist.
Ich finde, es ist einfach nur, man muss so offener sein, da hier ein bisschen kennen, da ein bisschen gucken.
Welche Pläne hatten Sie als Jugendlicher oder junger Mann in Syrien?
Wie in Syrien wollte ich heiraten, eine Familie begründen und alles, aber durch den Krieg und so, da konnte ich alles nicht machen.
Alle Pläne, die Sie hatten, mussten Sie quasi ja über den Haufen werfen, als sich abzeichnete, hier geht's für mich nicht weiter. Und dann eben das mit dem, wenn ich hier bleibe, muss ich kämpfen und das lehne ich ab, das will ich nicht. Also gehe ich auf die Flucht oder ja, entschließe mich, wenn ich das so sage, dann finde ich das ist ja keine Sache, die man irgendwie innerhalb kürzester Zeit beschließt, ne? Und dann eben Freund und Cousin gehen mit, das ist ja wahrscheinlich ein langer Prozess, oder?
Genau, also da hatte ich 2 Möglichkeiten, entweder bleiben und da wusste ich, dass ich momentan keine Zukunft habe. Also kann ich meine Pläne nicht machen, weil da einfach funktioniert es nicht. Und einmal haben wir die drei gesprochen, dass wir flüchten wollen, aber nicht unbedingt nach Deutschland, weil wussten wir nicht. Wir wollen einfach nur raus vom Krieg, weil das war auch gefährlich für uns, die drei. Also ich hatte keinen Pass, dass ich fahre. Ach so. Und deswegen musste ich über die Schleuse, also durch die Türkei,
konnten eben nicht legal die Grenze überwinden, weil sie ihren Pass gar nicht da hatten.
Genau. Und da kommt die Entscheidung. Erstmal haben wir uns im Internet informiert, dass die Leute da nach EU flüchten. Wir haben gelesen, wie man das machen kann oder wir haben Leute auch, die schon in EU angekommen sind, gefragt und geschrieben, telefoniert und wir haben Informationen gesammelt und wir wollten erstmal in der Türkei und danach entscheiden wir, wohin wir fahren.
Ja, das habe ich mich nämlich auch immer gefragt. Was für eine Vorstellung hat man eigentlich dann auch vom Leben in Europa oder die verschiedenen Länder? Also so, wie ist es in Deutschland, wie ist es in den Niederlanden, wie ist es in Frankreich oder so? Das ist, also wenn Sie sagen, Sie hatten da eigentlich gar nicht so eine große Vorstellung.
Nee, wir haben gar nichts. Da wusste ich auch nicht, dass die Leute in Deutschland, sie haben eine einzige Sprache, Deutsch.
Ach so.
Und deswegen wusste ich nicht viel über EU, sondern ja, was man von Filmen gesehen hat, also Fußball.
Einfach nur nach vorne, einfach nur weg, los. Was kommt, werde ich schon irgendwie schaffen. So nach dem Motto, ja?
Genau, also deswegen sage ich immer, wenn ich jetzt erzähle, was man erlebt hat oder was kann man da in Syrien erleben, da kommt ab sofort diese Entscheidung, nee, das war richtig, dass ich nach Deutschland gekommen bin oder nach Deutschland geflüchtet bin und was ich erlebt habe, es war alles nichts, was da wurde in Syrien oder im Krieg passiert. Das war auch richtige Entscheidung, dass ich nach Deutschland.
Wie kam denn das dann zu dieser Entscheidung? Wie kam es zu diesem Zufall dann ja wahrscheinlich? Dass es Deutschland wurde.
Nummer eins, als wir nach Deutschland gekommen sind, also mit dem Auto, also Polizei an die Grenze, Basra, haben uns angehalten, die Türen aufgemacht. Wir waren ungefähr 14 Personen, kleine LKW, davon waren 8 Kinder, so richtig aufeinander gesessen. Und Polizei haben mit uns gesprochen, alles gut, wir sind deutsche Polizei, wir haben Essen und Trinken,
wo war das?
Passau.
Passau,
also Grenze zwischen Österreich und Bayern oder Deutschland, ja. Das war der erste Eindruck. Polizei, sehr nett. Wir haben Essen, wir haben Trinken, alles gut, sie sind jetzt sicher. Dann, wir sind nach einem Flüchtlingsheim oder so. Mhm. Wir sind da zwei gefahren und zwei Tage geblieben. Dann wir sind nach Friung, ein kleiner Dorf. Und da haben wir die Leute gesehen, wie die auf uns gewartet haben mit Blumen. Mhm. Sie haben gefragt, ob wir und gegeben auch Essen, Trinken, Klamotten. Wir haben immer nach dem Aufstehen oder morgen vor der Tür Klamotten und Essen gefunden. Und da finde ich, als Menschen, als Bürger oder mhm. als Land, da freue ich mich, dass ich mit diesen Leuten lebe und meine Zeit oder arbeite oder meine Zeit mhm. verbringe. Und das ist eine, also für mich was Großes ist. Deswegen, also ich mache viele mit Freiwilligendienste und letztes Jahr war ein große Veranstaltung in Deutschland, Special Olympic für die Menschen mit richtig. Einschränkung, mhm. habe ich ungefähr 20 Tage gemacht.
Im Freiwilligendienst.
Genau, mhm. also da muss ich meine Arbeitszeiten nachholen.
Mhm. Also, weil Sie was zurückgeben wollen.
Genau, als mhm. Dankeschön. Also wir haben ungefähr 7, 8 Länder besucht. Wir haben gesehen, wie die Leute uns mit uns gesprochen haben oder kommuniziert haben, dass wir gefährlich sind, dass wir krank sind, dass wir...
Auf dem Weg haben Sie diese Erfahrung gemacht.
Und dann auf einmal, wir haben Leute gesehen, sie warten auf uns mit herzlich willkommen und sie haben einfach uns nicht verstanden, wir haben sie nicht verstanden von Sprache her, aber...
aber die Gesten waren es.
Genau, sie ja. sitzen daneben, sie helfen, sie fragen, ja. sie versuchen mit dem Handy und so.
Wir können uns an die Bilder sicherlich 2016 auch alle noch erinnern, also an die große Hilfsbereitschaft. Aber Sie wissen ja auch, und das werden ja auch Ihre Erfahrungen sein, dass das durchaus jetzt anders ist.
Genau, und ja. da möchte ich auch sagen, dass ein bisschen viele Sachen in Deutschland geändert, besonders, aber... Wir sind nicht diese Leute, die auf die Straße Schlägerei machen. Hm. Wir sind die Mehrheit, die sich integriert haben. Nicht nur ich, aber ich habe Chance, vielleicht besser als den anderen, dass ich jetzt mit ihm bin und sitze und rede in meine ja. Erfahrung. Aber ich kenne viele, die sind viel mal besser als ich. Die sprechen besser als ich. Sie haben sich entwickelt besser als ich. Sie arbeiten zum Beispiel, ein Freund von mir, der arbeitet mit 8 Personen seit 5 Jahren. Der sieht nicht mehr Leute. Der kann seine Meinung nicht weiter sagen. Der kann nicht sagen, ich bin nicht von den Leuten, die auf die Straße die Schlägerei machen oder klauen oder was
aber anderes. Aber er hat einfach nicht die Möglichkeit, das öffentlich kundzutun.
Genau. Und wir wollen auch sagen, dass Dankeschön dass für Deutschland, dass sie uns unterstützt. Als viele auch arabische Länder gesagt haben, wir dürfen nicht hinfahren. Aber Deutschland, herzlich willkommen. Und da möchten wir uns auch bedanken.
Sie möchten sich bedanken, weil Sie sehen, dass sich die Stimmung so geändert hat, Geflüchteten gegenüber?
Das sage ich immer. Ich bedanke mich immer. Ich habe auch eine deutsche Familie kennengelernt in Augsburg. Sie helfen mir immer noch.
Das wollte ich Sie nämlich fragen, wieso der Anfang war, also Passau, dann eben das, der Ort in der Nähe von Augsburg. Also weil wir uns ja immer wieder fragen müssen, auch wir reden immer von Integration, aber die kommt ja nicht automatisch, sondern die kommt ja durch gemeinsames irgendwie Erleben vielleicht, durch Interesse aneinander. Wer war das bei Ihnen?
Also als wir nach Augsburg gekommen sind, eine Woche dann einer von uns hatte Geburtstag, wir haben gefeiert, das war Dienstag um 12 Uhr Nacht und wir waren sehr laut, dann kommt ein Nachbarn runter und sie hat mit uns laut gesprochen, ey, darf ihr das nicht machen, wir haben morgen Arbeit und so weiter. Okay, wir sind auf einmal leise geblieben und nächster Tag haben wir sie gesehen, wir haben zusammen gesprochen, uns entschuldigt, also auf Englisch. Und sie meinte, nee, alles gut, ich entschuldige mich auch. Aber musste ich nächsten Tag arbeiten, da hatte ich viel Arbeit, viel zu tun. Sie hat auch sich entschuldigt. Dann haben wir sie zum Essen eingeladen.
Und Sie, das war eine ganze Gruppe von jungen Männern wahrscheinlich.
Die genau, wir waren 16.
16 junge Männer, okay. Ja. Aber dieses also aufeinander zugehen, man ist aufeinander zugegangen.
Und dann haben wir sie eingeladen zum Essen. Sie war einziges Mädchen mit 16 Jungs, ja. Männer. Das Essen hat sie gefreut. Sie ist bei uns ungefähr 6 Stunden geblieben. Sie hat nächste Woche ihre Mama gebracht. Sie hat nächste Woche ihre Freunde, Freundinnen gebracht. Und sie haben uns langsam mit der Sprache, also sie haben uns beigebracht mit der Sprache. Mentalität sehr wichtig ist auch, was man darf in Deutschland. Warum hat sie war sauer? Weil in Deutschland ab 20 Uhr muss leise sein und muss man das akzeptieren und so. Woanders ist funktioniert anders, das heißt aber nicht falsch und richtig. Aber da den Regeln oder Gesetze in Deutschland so ist es, da muss man das akzeptieren.
Und ich habe das Gefühl, so beim Deutschlernen, also Sie sprechen ja wunderbar Deutsch, war das von Anfang an leicht für Sie oder wie?
Also das war ein bisschen schwierig, aber Gott sei Dank, dass ich diese Familie kennengelernt habe. Also in der Schule Ich glaube, in der eine Woche, als ich nach Augsburg gekommen bin, habe ich mich gemeldet, dass ich eine Schule besuchen möchte. Weil haben wir so geguckt, viele Leute, viele Menschen, aber ich kann mit denen nicht kommunizieren. Deswegen muss ich Sprache lernen. Wir haben in der Schule Hochdeutsch gelernt, und aber auf der Straße. Schwäbisch, Bayerisch.
Sie haben nichts verstanden.
Also war richtig schwer. Und viele auch Leute, die nicht aus Bayern sind oder woanders, sie verstehen auch die Sprache nicht. Also, und ich habe einmal gesagt, bitte, entweder muss ich jetzt
Schwäbisch lernen
oder Hochdeutsch. Mhm. Also das war die einzige, die Schwierigkeit ist. Aber wie gesagt, diese Familie, sie hat immer auch gezeigt und übersetzt, was bedeutet das und so. Ja. Also,
wenn Sie so erzählen, habe ich das Gefühl, Ihnen sind eigentlich nur wirklich freundliche Leute begegnet. Das ist eigentlich schön zu hören. Oder haben Sie auch manchmal negative Erfahrungen gemacht?
Also hatte ich einmal negative Erfahrung, aber das hat nur eine 5 Sekunden gedauert. Deswegen ist nicht lange Zeit in meinem Kopf geblieben. Wir waren einmal, ich und ein Freund von mir, in die Stadt, und kommt eine Frau, sie hat mit uns auf Deutsch gesprochen. Sie war sauer, bestimmt geschimpft oder beleidigt. Ich weiß nicht, ich habe damals nicht verstanden. Da kommt einer Mann und hat mit ihr gesprochen, wie wir verstanden haben, dass er ihr gesagt hat, also weil hat er übersetzt auf Englisch, dass sie mit uns nicht so reden dürfte, dass wir Leute, die Hilfe brauchen, und hat er sich entschuldigt, und das war großartig für mich. Der hat sich entschuldigt für sie, weil sie mit uns so gesprochen hat. Und da hatte ich das Gefühl, wenn sie da ist und der Mann nicht hier ist, dann wie kann ich mich verteidigen oder mindestens meine Meinung sagen oder mit ihr kommunizieren und gucken, wo liegt das Fehler, ob sie schlechte Erfahrung hatte. Ich kann das nicht glauben, dass sie einfach so eine böse Mensch ist. Vielleicht hat sie schlechte Erfahrung, vielleicht sie hat anderes im Internet falsch gelesen, wie ich auch viele Sachen über Deutschland falsch gelesen habe. Und da damals war, muss ich die Sprache lernen, damit ich in solche Situationen mich mindestens verteidigen und dass ich vielleicht mit der Frau kommunizieren kann und gucken, wo liegt das Fehler und warum sie mit uns so redet.
Bevor wir auf Schwimmen kommen, weil das hat ja dann irgendwann einen ganz großen Raum in Ihrem Leben eingenommen, würde ich Ihren zweiten Musikwunsch erfüllen wollen. Sie haben sich Melissa gewünscht, We'll Carry On. Wollen wir die hören?
Ja, gerne.
Carry On, Melissa, Musikwunsch hier auf Radio 3 im Gespräch von Mohamed Chaban. Herr Chaban, Sie haben eben eine kleine Geschichte dazu erzählt. Also das ist ein Lied, mit dem Sie jemanden tatsächlich motiviert haben, durchzuhalten. Also Sie sind schon ein Typ, der irgendwie aus allem, aus jeder Situation so das Gute versucht zu ziehen, oder? Sie sind schon ein grundoptimistischer Mensch.
Ja, ich glaube, das habe ich auch gelernt. Also,
gelernt, ja?
Ja, meine Berufung in C-Lizenz, ich war auf einmal, habe ich alles vorbereitet, abgegeben. Da steht vor mir 14 Personen, muss ich sie ein Training machen. Und dann 3 Prüfer stehen neben mir und davon einer Lehrer, also von mir. Und dann habe ich meinen Plan abgegeben, habe ich mich vorgestellt und danach kein Wort habe ich gesagt. Ich zittere, ich könnte vor 14 Personen nicht sprechen, war so nervös. Und ja. Dann er ist zu mir gekommen und hat leise gesagt, du bist super, du machst richtig gut. Du hast die Sprache gelernt, damit du auch ein Trainer sein. Und du kommst aus dem Krieg. Es ist nicht so einfach, das weiß ich. Was du sprichst, du denkst, dass du nicht viel Deutsch sprechen kannst. Aber du sehe, dass du sprichst viel. Und für dein Training und Plan, du machst alles gut. Wir stehen da nicht, damit wir entscheiden, ob du schlecht oder gut bist. Wir wollen dir helfen, wollen dich unterstützen, wo du besser machst, wo du nicht besser machst, wo du richtig sehr gut gemacht hast, wo uns gefallen hat. Und da auf einmal hat meine Motivation hoch und da habe ich mein Training nach 5 Minuten Wasser getrunken, also so ein bisschen habe ich mich berührt. Und habe ich meine Berufung gemacht und Gott sei Dank, dass ich bestanden habe. Also davon habe ich auch gelernt.
Sie brauchen auch Motivation. Ja, das ist gut, wenn man die Erfahrung eben auch macht. Vielleicht darüber, was Sie gerade geschildert haben, diese Prüfung, diese Trainerscheine. Da kommen wir mal auf Schwimmen nämlich zurück. Also Sie haben damals im Schlauchboot tatsächlich den Wunsch in sich gespürt, ich will, dass so wenig wie möglich Menschen Angst vorm Wasser haben müssen. Ich will Menschen das Schwimmen beibringen. Das ist jetzt natürlich in dieser Anfangszeit in Deutschland so ein bisschen im Hintergrund, in den Hintergrund gerückt, nehme ich mal an. Sie mussten ja erstmal ankommen, sie mussten sich hier zurechtfinden, Deutsch lernen und so weiter und so fort. Sie waren in Augsburg und irgendwann sind sie aber wieder mit dem Schwimmen in Berührung gekommen. Wie ist das gekommen?
Ich war in Augsburg, dann habe ich jemanden von Sportbund kennengelernt, der von Projekt für Menschen mit Fluchterfahrung, Mohammed Al-Wahhabi, der hat mir erzählt, wie sein der Projekt ist, was man machen kann.
Also das ist ein Projekt, was hier ziemlich einmalig in Berlin ist, ein Projekt vom Landessportbund, wo Menschen mit Fluchterfahrung eben tatsächlich, glaube ich, seit 2017 ist es zu Übungsleitern ausgebildet werden. Und Sie wollten ja immer schwimmen. Lehrer werden und haben dann eben die Möglichkeit bekommen, bei Sportbund mit T hinten geschrieben, eben für Vielfalt, für Buntheit, sind dann eben jetzt Schwimmtrainer geworden.
Also habe ich erstmal die Übungsleiter 2019 gemacht, dann kommt Corona, da konnten wir nicht weiter, habe ich in einem Verein gearbeitet, Teilzeit und Minijob und so. Dann habe ich was anderes gearbeitet, in einer Firma in Corona-Zeit, aber die Verbindung mit Sportbund
ist immer geblieben.
Immer geblieben. Und da haben mir eine Werbung geschickt oder ob ich weil habe ich vorher mich gemeldet, dass ich auch Schwimmtrainer oder Schwimmlehrer sein musste. Mhm. Und dann haben mir eine Werbung geschrieben, ob ich eine Schwimmtrainer-C-Lizenz-Ausbildung machen musste. Da habe ich mich gemeldet und habe ich ganz meine Urlaubstagen dafür genommen, 2022. Weil ich konnte mich nicht leisten und die Ausbildung machen. Da musste ich damals auch in meiner Arbeit bleiben und die Ausbildung auch gleichzeitig parallel machen. Ja. Und bin ich jetzt bei Berliner Schwimmverband als Angestellter.
Also das ist jetzt Ihr Job?
Genau.
Die Nichtschwimmerquote in Berlin, die steigt ja, ne? Wie viele Menschen gibt es? Was kriegen Sie da so mit, die nicht schwimmen können?
Also wir haben Statistik, ich glaube von 2021 oder 20, die Kinder in der 6. Klasse. Zum Beispiel Rodo 5%, in Spandau 35% oder 30%, in Neukölln, Kreuzberg 40-50%.
Die nicht schwimmen können.
Die nicht schwimmen können. Mhm. Es ist unterschiedlich. In Charlottenburg 20%. Aber seit 3 Jahren, wir sehen die Entwicklung. Also jetzt fängt an, dass die Leute zum Schwimmbad gehen, also weil damals vor 3 Jahren war Corona.
Gut, das muss man immer dazu sagen, ja natürlich.
Mit den Kindern. Wir haben uns auch als Team vom Berliner Schwimmverband mit Schwimmzentren, mit den Kindern verbessert. Dieses Jahr fast jeder Schule, sie kommen mit 40 Nichtschwimmer und dann jetzt nach 8 Monaten oder 7 Monaten, sie haben nur einer oder zwei, die Nichtschwimmer sind. Also die Statistik wird langsam weniger.
Genau. Sie sind jetzt ein Schwimmlehrer eben mit Migrationshintergrund. Sie haben vielleicht ein ganz anderes, Sie haben vorhin, glaube ich, ganz kurz auch erwähnt, Sie erkennen ja, wenn jemand beispielsweise Angst hat, weil er ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie Sie. Also können Sie noch ganz andere Menschen motivieren, das Schwimmen für wichtig zu halten und den Kindern das Schwimmen beizubringen?
Ja, ich glaube, weil ich auch schlechte Erfahrungen hatte. Und wenn man Angst vor Wasser hat, dann kann ich das schnell merken. Letztes Jahr hatten wir einen Junge, der die ganze Zeit weint. Der will das Wasser gar nichts anfassen. Mhm. Ich habe mit ihm gesprochen, wir müssen auf einmal nicht Schwimmer werden. Wir wollen aber erstmal verstehen, wie das Wasser schön ist. Wie das Wasser auch, wie man im Wasser auch Spaß hat. Wir gehen langsam in die Wasser bis zur Knie und dann wieder raus. Und dann nochmal runter, raus, runter. Dass er am Ende schultertief ins Wasser gegangen ist, ohne Angst und mit Spaß. Damals für ihn, finde ich, das war gute Entwicklung, weil 5 Monaten, er hat das Wasser gar nichts angefasst. Und in der Schuljahr hatte er kein Seepferdchen geschafft, aber finde ich auch große Entwicklung, was er gemacht hat, dass er bis schultertief.
Sie sind ein ziemlich geduldiger Mensch, ne?
Ja, ich finde es Geduld auch, weil ich weiß nicht, was, ich kann hören, was er sagt, ich kann sehen, was er macht, aber ich kann nicht lesen, was er denkt. Da muss ich geduldiger sein, weil was ich denke, vielleicht er denkt anders und deswegen muss erstmal geduldig werden, weil ohne Geduld es funktioniert nicht. Es war auch wie die Sprache bei mir.
Sie haben uns jetzt von so vielen guten Erfahrungen, eben auch gerade mit der deutschen Mehrheitsbevölkerung irgendwie, haben Sie so viele gute Erfahrungen geschildert. Haben Sie Rassismuserfahrungen?
Ganz ehrlich, vielleicht ja, vielleicht nicht. Ich konzentriere ich mich nicht, und wenn was mir nicht gefällt, ich antworte nicht und ignorieren. Also ja. Also einmal, ich war Rettungsschwimmer und dann in ein Schwimmbad, und da kommt einer zu mir und sagt, wenn du meine Sprache nicht sprichst, wie kannst du jetzt den anderen Leute oder mich retten? Ich habe ihm gesagt, dann kann ich jetzt mit meinen Armen und was ich von Ausbildung gemacht habe. Er meinte, ja, wie kannst du jetzt mich verstehen, wenn ich rufe Hilfe? Ich habe ihm gesagt, ja, wie ich jetzt sie verstehe und wie kann ich jetzt mit ihnen unterhalte? Da wusste ich in dieser Zeit, in diesem Punkt, muss ich nicht weiter mit ihm sprechen oder diskutieren. Ist einfach,
ja. Und das lassen Sie dann an sich mehr oder weniger abtropfen. Was beobachten Sie aber so insgesamt in Deutschland?
Wie die Leute, die ihre Meinungen an uns wechseln. Wie gesagt, vor 8 Jahren, die deutschen Leute, die haben auf uns gewartet, auf die Straße mit Blumen essen und trinken, dass sie auch zeigen, dass sie helfen wollen. Und heute, was man hört im Internet oder in Nachrichten, ich finde, es ist auch Mediasache. Ich finde, es auch da ein bisschen Licht machen, wo die Leute, die sich integriert haben, wo die Leute, die für Deutschland arbeiten, Deutschland lieben. Am Wochenende war ich in Brandenburger Tor und war alle Fans von Deutschland, die nicht nur Deutsche, sondern die viele Leute, die auch kein Deutsch sprechen.
Sie leben in Deutschland. Sie haben EM geguckt, auf der Fanmeile waren Sie.
Das waren mehr als 100.000 Menschen, und die waren nicht alle Deutsch. Die alle aber für Deutschland da waren. Und das hat gut funktioniert.
Aber das haben Sie jetzt eben schön ausgedrückt. Ein bisschen mehr Licht machen. Also ein bisschen mehr Licht machen für die Leute, die sich eben, also auf das, was funktioniert. Das ist ja auch ein bisschen Aufruf an uns Medien, ne? Also ein bisschen mehr Licht dahin richten, wo es funktioniert, und nicht immer nur das, was nicht funktioniert.
Genau.
Und ins Licht rücken.
Deswegen, wir sind die Mehrheit, die sich integriert haben. Wir sind die Mehrheit, die für Deutschland arbeiten in Zukunft. Wir sind die Mehrheit, die Deutschland lieben, nicht mögen, sondern lieben, richtig.
Das ist natürlich, sind das auch Themen, die Sie jetzt nicht nur in die deutsche Gesellschaft irgendwie vielleicht sprechen, sondern eben auch mit Freunden, mit Bekannten, mit Leuten, denen Sie begegnen, die vielleicht nicht so zufrieden sind in Deutschland.
Genau.
Die vieles hier ablehnen.
Ja.
Also müssen Sie ja auch Ihre Stimme in die Richtung erheben.
Genau, das mache ich auch ab und zu. Also manchmal. Manchmal vermeide ich das Thema, manchmal finde ich, nee, muss ich weiterreden. Also, aber ich bin in der Meinung, auch wer hier großer Verbrecher ist oder Verbrechung macht oder was so.
Sich nicht an die Regeln hält?
Genau. Also nicht an die Regeln hält, bisschen leichter, als wenn man Verbrecher ist.
Ja.
Also abschieben. Ja. Ich bin in der Meinung, weil das gegen mich auch, ich und meine Familie auch. Also nicht nur die Leute, die auf die Straße, sondern ich laufe auch auf diese Straße. Dann, wenn das heute passiert, dann wird vielleicht morgen vor meinem Haustür passieren. Deswegen, ich bin in der Meinung, aber ich bin auch sicher, nicht alle so sind. Ja. Wir sind, wie gesagt, wir sind die Mehrheit, die sich integriert haben und entwickeln, die Deutschland lieben. Nicht diejenigen, die sowas auf die Straße aufbauen.
Also miteinander sprechen und solchen unangenehmen Themen dann auch nicht aus dem Weg gehen. Ne? Welche beruflichen Pläne haben Sie jetzt?
Also ich möchte auch weiter mich entwickeln in Schwimmen. Ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder eine Ausbilder zu sein für Schwimmen, also Leute für die neuen Trainer.
Also Trainer für die Trainer.
Genau. Oder ein Schwimmlehrer. Aber muss ich einer Studium ein Jahr.
Am Schulen.
Genau. Also gibt es eine Schulung von Senat, muss man ein Jahr pädagogisch lernen und so. Genau. Aber erstmal warte ich.
Da überlegen Sie es.
Genau.
Ja. Also große Pläne auf jeden Fall. Sie haben von dem Kontakt nach Syrien erzählt. Können Sie sich irgendwann wieder ein Leben in Syrien vorstellen? Oder träumen Sie davon?
Ab und zu. Also wenn ich sehr müde bin oder wenn ich viel Nachrichten gucke, wo viel Krieg ist, dann träume ich davon, was ich erlebt habe. Oder auf einmal stehe ich auf und bin ich im Knast. Und dann Ich denke so, oder sage ich so in meinem Traum, wo ist mein deutscher Ausweis? Wo ist mein Ausweis? Wo? Weil ich, als ich unterwegs war, ich habe meinen syrischen Ausweis verloren. Und da ist immer da im Kopf geblieben bei mir, ohne Ausweis, ich bin nicht sicher. Weil ich konnte auch in Deutschland nicht beweisen, dass ich Syrer bin, weil ich keinen Ausweis habe. Und deswegen dieser Gedanke ist da geblieben. Irgendwo, wenn ich verlaufe, oder da muss ich meinen Ausweis suchen. Und träume ich davon.
Natürlich. Also den deutschen Ausweis haben Sie inzwischen?
Ja.
Und nach Syrien zurückgehen ist ein Traum, den Sie sich gar nicht erlauben.
Genau, ist von beiden Seiten. Weil in Deutschland steht so, wenn ich nach Syrien fahre, das heißt, es nicht mehr gefährlich für mich ist, dann darf ich nicht mehr in Deutschland bleiben. Und wenn ich...
Also zwiegespalten.
Ja, und wenn ich nach Syrien fahre, dann, ich weiß nicht, was da hier steht gegen mich irgendwo, ob ich was getan habe, was ich nicht getan habe, oder eine Anzeige oder so, ich weiß nicht, also genau. Aber diese Frage bekommen wir oft, und möchte ich eine Sache ein bisschen erzählen. Wenn ich in Deutschland seit 8 Jahren oder 10 Jahren, das heißt, ich habe Sprache gelernt, ich habe eine Wohnung gefunden, ich habe mein Leben nochmal von null aufgebaut. Ich kann nicht alles auf einmal verlassen und zurück in mein Land gehen. Also als Besucher vielleicht oder bestimmt, aber ich kann nicht alles, was ich da hier in Deutschland aufgebaut habe, wegschmeißen und dann zurück nach Syrien.
Sie haben sich entschieden für ein Leben in Deutschland.
Genau, ja. Aber ich freue mich, dass ich auch irgendwann nach Syrien fahre und eine Arbeit Syrien mit Deutschland schwimmen oder was anderes aufbaue.
Ja.
Aber Deutschland einfach, also ich mag das Land von Prinzip her, also Regeln und das Regeln für mich und für alle, nicht gegen mich. Und damit wir alle zusammenleben, ohne Gefahr und so.
Prinzipien eben von unserem Gast, von Mohamed Chaban, zum Zusammenleben. Schwimmlehrer hier in Berlin, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Sie haben jetzt noch einen Abschlussmusikwunsch. Jaegong Marley mit dem Titel Patience zusammen mit Amadou und Mariam. Das ist ein interessanter Titel.
Der Song, der erzählt, wie viele Länder, die viel Geld geben, damit sie im Himmel oder für Technologie bezahlen, obwohl auf anderer Seite gibt es Leute, die kein Essen und Trinken haben. Und oder für viele Länder, die neue Waffen erfinden und damit die woanders in andere Ecke in dieser Welt umbringen, sollten wir das Geld und unsere Kapazität, Konzentration für die Leute unterstützen, helfen und nicht von Hunger sterben oder versterben.
Der Musikwunsch, also hier am Ende des Gespräches von Mohamed Chaban, Dankeschön. Und wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen, wie alle unsere Gespräche, finden Sie es in der ARD Audiothek oder in der Radio 3 App. This one right here is for the people.
Some of the smartest dummies can't read the language of Egyptian mummies on a fly go a moon and can't find food for the starving tummies. Pay no mind to the youths, cause it's not like the future depends on it. We'll save the animals in the zoo, cause the chimpanzee them a make big money. This is how the media pillages, on TV the picture is savages and villages, and the scientists still can't explain the pyramids. Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids, stereotyping the image of the images, and this is what the image is. You buy a car, keep pants, and all of a sudden you a say a Indiana Jones. And I tip out the gold and tip out the scrolls and even the bird bones. Some of the worst paparazzis I've ever seen and I've ever known. With the words on this place that the world can see, and that's all that will ever show.